Für mich ist Russland eine Fake-Weltmacht. Statistisch gesehen ist ein größerer Krieg zwischen zwei Staaten einmal pro Jahrzehnt wahrscheinlich. Der Iran kann die Meeresenge schließen, aber sie haben es halt noch nicht gemacht. Und deswegen haben alle gedacht, sie werden es auch nie tun. Und deswegen Achtung, nur weil etwas bisher nie passiert ist, heißt es nie, dass es nicht passieren wird. Heute kommen die USA an den Verhandlungstisch mit dem Iran in der nuklearen Frage in einer schlechteren Position als vor 10 Jahren. USA, China, USA, Russland, das ist alles unter Spannung. Und was dann passiert ist, die Konfliktlösung geht auf regionale Ebene. Und ich glaube, da hinzuschauen, das könnte interessant sein, gerade für uns Europäer, weil wir sind ja selber eine Regionalmacht.
Was sind wir denn nicht vorbereitet? Herzlich willkommen bei Lookout, heute mit einer spannenden Frau mit außergewöhnlicher Karriere. Florence Gaub ist deutsch-französische Politikwissenschaftlerin, NATO-Militärstrategin, seit 2023 Forschungsdirektorin des NATO Defence College in Rom. Sie ist Expertin für Sicherheitspolitik und Zukunftsforscherin. Herzlich willkommen, Florence Gaub. Danke, Hallo. Dass Sie zu uns gekommen sind. Eine Zeit, in der überall Pessimismus verbreitet wird. Nahostkrieg, Krieg in der Ukraine, eine unsichere Wirtschaftslage, ein amerikanischer Präsident, der die Weltordnung durcheinander gewirbelt hat. Mit welchem Gefühl stehen Sie denn jeden Morgen auf?
Ich habe Arbeit. Damit wache ich auf. Naja, also Leute wie mich werden eigentlich immer dann angerufen, in genau so einer Situation. Zukunftsforschung hat allgemein immer einen guten Moment, wenn alle ein bisschen verunsichert in die Zukunft schauen. Aber ich bin nicht Defätist, also ich schaue nicht in die Zukunft und denke, nichts davon kann man handeln, alles wird auf jeden Fall schlecht werden. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man in dem ganzen Chaos nicht vergisst, dass es da einen Möglichkeitsraum gibt, einen Spielraum, wo jeder Einzelne von uns Dinge beeinflussen kann. Also schon klar, dass die Einzelne jetzt nicht die Weltpolitik beeinflusst, aber doch so als Kollektiv, als Europäer haben wir, glaube ich, mehr Macht, als wir denken.
Hat Sie die Situation, in der wir uns jetzt befinden, eigentlich überrascht oder haben Sie das als Zukunftsforscherin kommen gesehen?
Es hängt davon ab, wann in der Geschichte. Also ich habe ja für die EU 2019 diesen großen Zukunftsbericht geschrieben, Global Trends to 2030. Der kam 2019 raus, aber er wurde veröffentlicht zu einer Zeit oder auch geschrieben zu einer Zeit, als wir eigentlich, also wir wussten zwar, dass die Europäer mehr machen müssen in Sicherheitspolitik, aber die Dringlichkeit hat man damals einfach nicht gespürt, ne?
Der Ukraine-Krieg hat
Der Ukraine-Krieg hat das, also
auf den Tisch gelegt,
quasi. Wir wussten ja 2014 die Besatzung der Krim. Wir wussten theoretisch, es war wie so eine Oper, langsam wurde das Crescendo lauter, aber wir haben es nicht richtig wahrgenommen. Also auch ich habe jetzt nicht gedacht, Krieg in Europa wird jetzt wahrscheinlich, auch wenn ich in dem Bericht geschrieben habe, statistisch gesehen ist ein größerer Krieg zwischen zwei Staaten einmal pro Jahrzehnt halt wahrscheinlich. Das gibt so die Statistik her, aber Überraschung, ja, sicherlich war ich genauso überrascht wie alle anderen, auch wenn ich natürlich ein bisschen einen Erfahrungsvorsprung hatte.
Nahost auch? Hat Sie das überrascht?
Naja, zum Nahosten arbeite ich ja schon, also ich habe ja meine Karriere angefangen als Nahost-Expertin und tatsächlich eigentlich dieses Iran-Szenario, das nennen wir bei uns in der Zukunftsforschung ein graues Rhinoceros. Das ist ein Ereignis, von dem alle ausgehen, dass es eh auf einen zukommt, aber irgendwie geht man ihm nicht aus dem Weg. Klimawandel ist auch so ein Beispiel. Und Iran, ich weiß noch, im Frühjahr 2009 war ich gerade neu bei der NATO, da hat ein Kollege von mir gesagt, diesen Sommer greifen die Israelis und die Amerikaner den Iran an. Ja, das war 2009. Mhm. Dieses Szenario ist immer wieder durch unsere Kreise so gegeistert. Wir haben immer wieder drüber nachgedacht und am Ende, also wir wussten immer, der Iran kann die Meeresenge schließen, wenn er das will. Aber sie haben es halt noch nicht gemacht. Und deswegen haben alle gedacht, sie werden es auch nie tun. Und deswegen Achtung, nur weil etwas bisher nie passiert ist, heißt es nie, dass es nicht passieren wird.
In vielen Analysen heißt es, dass Donald Trump sich vom israelischen Premier verleiten hat lassen dazu, dass er auch im Hinterkopf vielleicht Venezuela hatte mit einem Militärschlag und die Geschichte ist vorbei. Sehen Sie da mehr Strategie dahinter?
Also ich glaube, Donald Trumps Strategie ist, das ist schon sehr, ich sag mal, aus dem Bauch heraus. Ne? Ich weiß nicht, ob er sich hat verleiten lassen. Ich meine, wir wissen ja, also seitdem die Welt entdeckt hat, dass der Iran an einem sehr wahrscheinlich nicht nur friedlichen nuklearen Programm arbeitet, ist es eine Sorge, die alle umtreibt. Die Israelis natürlich vorneweg, aber auch die Golfstaaten, die USA, auch die Europäer sind kein Fan von der Idee. Von daher war eigentlich immer klar, okay, wenn die Iraner jetzt nicht freiwillig damit aufhören, muss irgendjemand sie davon abhalten. Jetzt haben wir das Problem, 2015, es gab ja den Iran-Deal. der auch eben, wo der Iran sich verpflichtet hat, eben das zu limitieren. Und die USA sind dann unter Donald Trump 1 raus aus dem Iran-Deal. Was heißt es, dass die Iraner weitergemacht haben? Sie waren ja durch den Deal nicht mehr gebunden. Also das war eigentlich schon mal der erste Fehler in der Strategie. Und das heißt, heute kommen die USA an den Verhandlungstisch mit dem Iran in der nuklearen Frage in einer schlechteren Position als vor 10 Jahren, weil sie eben den Deal beendet haben. Also strategisch gesehen würde ich sagen, es ist ein Eigentor gewesen.
Wenn wir bei Donald Trump sind, er hat die Weltordnung wirklich durcheinander gewirbelt. Was ist mit den alten Regeln, unsere regelbasierte Weltordnung? Gibt es die noch? Gibt es sie in Ansätzen noch?
Also ich tue mir immer ein bisschen schwer mit diesem Narrativ, dass es die mal gegeben hat. Also ich finde nach wie vor, es ist ein Ideal und wir sollten es auch nicht irgendwie in die Mülltonne tun und sagen, das brauchen wir nicht. Wenn wir vergleichen vor 150 Jahren oder noch weiter, vor 200 Jahren, Wiener Kongress, der erste Ansatz überhaupt, mal versuchen, interstaatliche Beziehungen zu regeln oder dem so eine Vorhersehbarkeit zu geben. Also es ist schon besser, wenn man jetzt die längere historische Linse aufmacht als früher. Aber ich würde doch davor warnen, zu behaupten, dass wir irgendwie die letzten 20 Jahre war alles friedlich und plötzlich kommen die USA und haben alles auf den Kopf gestellt. Die Invasion des Irak, zum Beispiel 2003, wird gerne abgetan als, naja, das ist ja schon so lange her, es war ein eklatanter Bruch des internationalen Rechts. Fahren Sie mal in die arabischen Staaten, da sagen die alle, das ist nicht anders als das, was Putin in der Ukraine gemacht hat. Es wird natürlich von uns ein bisschen anders wahrgenommen. Einige europäische Staaten haben da ja auch mitgemacht. Also, was ich trotzdem glaube, ist, gerade als Europäer sind wir, glaube ich, in der Hinsicht immer noch der Goldstandard und wir sollten auf jeden Fall uns weiter dafür einsetzen. Wir sehen auf jeden Fall auch eine Regionalisierung von internationaler Kooperation. Also es ist nicht so, als wäre das jetzt komplett alles im Bach runtergegangen, sondern quasi, ja, Sie haben recht, global, jetzt zum Beispiel USA, China, USA, Russland, das ist alles unter Spannung. Und was dann passiert ist, die Konfliktlösung geht auf regionale Ebene. Und das sehen wir in Asien, das sehen wir auch in Afrika, Lateinamerika, natürlich auch in Europa. Gleiches gilt auch für den Handel. Handel hat sich stark regionalisiert, eben auch durch die Zölle, haben sich alle umgedreht und geschaut, okay, mit wem kann man noch handeln. Also es ist ein bisschen durchwachsen. Ich glaube nicht, dass alles so schlimm ist, wie alle sagen, aber natürlich gibt es einiges zu tun, ja.
Jetzt muss ich Sie als Zukunftsforscherin fragen, welche geopolitischen Verschiebungen kommen denn da noch auf uns zu? Auf was sind wir denn nicht vorbereitet?
Also was für mich in meiner Arbeit interessant ist, ist, wenn etwas in der allgemeinen Öffentlichkeit angekommen ist, dann höre ich eigentlich auf, schon dazu zu arbeiten. Also deswegen, wenn Sie jetzt mich fragen würden, China oder Taiwan, würde ich sagen, ja, das hat jetzt jeder verstanden, das kann passieren. Und zwar jetzt nicht Taiwan per se, sondern dass China eine militärische Macht mit Ambitionen, mit expansionistischen Ambitionen werden kann. Das kann passieren. Was ich aber interessant finde, wo ich glaube, wir noch gar nicht genau hingeschaut haben, ist, andere Akteure werden eben auf regionaler Ebene eine entscheidende Rolle spielen. Das sehen wir ja jetzt schon, Saudi-Arabien zum Beispiel. Mhm. War die Plattform, wo Ukraine und Russland sich begegnet sind, spielt natürlich jetzt im Krieg gegen Iran auch eine Rolle. Dann denke ich mir vielleicht Brasilien, ja, was jetzt konventionell immer die BRICS-Staaten genannt wird. Aber die haben jetzt in erster Linie gemeint, dass sie eine wirtschaftliche und eine politische Fähigkeit haben, die sie halt vor 30, 40 Jahren so noch nicht hatten. Also so ganz neue Akteure in Afrika, wir schauen alle auf Nigeria, Südafrika, können diese Staaten eine positive und oder negative Rolle, eine destabilisierende oder eine stabilisierende Wirkung haben in der Zukunft, gerade wenn es um regionale Konfliktlösungen geht. Ich glaube, da hinzuschauen, das könnte interessant sein, gerade für uns Europäer, weil wir sind ja selber eine Regionalmacht.
Wenn wir von den Großmächten sprechen, die USA einerseits, China andererseits, wo ordnen Sie Russland denn ein?
Russland ist ein ganz interessanter Fall in diesem Setup, weil sie bewegen sich wie eine Weltmacht. Also sie gerieren sich wie eine Weltmacht, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, sind sie es eigentlich ja nicht. Und von daher ist es vielleicht ganz gutes Marketing, könnte man sagen. Es ist natürlich alles investiert ins Militär, natürlich eben in diesen Expansionismus, in diese unfassbare Rhetorik, die uns allen sehr Angst macht. Ganz viel Show, also eben gerade die Beziehung China-Russland, Xi Jinping und Putin, beste Freunde und so. Also für mich ist Russland eine Fake-Weltmacht. Also sie möchten gern eine sein. Viele von uns glauben auch, dass sie eine sind, eben weil sie sehr stark auf so klassische Machtelemente wie Militär sich ausruhen. Aber sie sind die sind ein Scheinriese. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die Figur aus dem Kinderbuch erinnern können. Jim Knopf, der Scheinriese, war eine Figur. Je näher man kam, desto kleiner wurde er. Aber aus der Ferne sehr groß. Also ich würde sagen, Russland ist ein geopolitischer Scheinriese.
Machen wir ein Gedankenexperiment. Wenn Sie mit Donald Trump, mit Präsident Xi Jinping und mit Wladimir Putin an einem Tisch sitzen würden, Abendessen würden, was würden Sie den drei Herren sagen?
Ich glaube, ich würde sie fragen eher, als ihnen was sagen. Ich würde sie fragen, wovor sie eigentlich am meisten Angst haben. Weil ich das Gefühl habe, ganz viel von unserem, auch unserem eigenen Storytelling über die Zukunft kommt aus einer Angst heraus, dass wir weniger wichtig sind, dass wir überrollt werden. Und ich will nicht sagen, das ist alles nur ein großes Missverständnis, wir müssen uns alle mal in den Arm nehmen. Aber ich glaube, Ängste bestimmen doch ganz stark die Außen- und Sicherheitspolitik. Und das würde ich versuchen herauszufinden, denn wir tun uns ja ganz offensichtlich schwer, Russland zu verstehen. Also der große Bruch 2022 war, glaube ich, die Überraschung kam daher, dass viele einfach gedacht haben, das würde Russland ja einfach nicht machen, das macht ja gar keinen Sinn. Aber in der russischen Logik macht das irgendwie doch Sinn. Also ich würde sie fragen, wovor sie am meisten Angst haben. Und dann könnte man darüber nachdenken, was machen wir jetzt mit dieser Information? Kann man da überhaupt irgendwas machen? Ja, vielleicht nicht, aber vielleicht ja doch.
Reden wir ganz kurz über Österreich. Haben wir in Österreich mit unserer Neutralität die Scheuklappen an?
Ich glaube nicht. Also Scheuklappen würde ich es nicht nennen. Ich finde österreichische Neutralität immer sehr spannend, weil sie ist ja anders als jetzt Schweizer Neutralität oder die finnische Neutralität oder die schwedische vor dem NATO-Beitritt. Ich finde, dass Österreich, dadurch, dass es Teil der EU ist und auch durch seine Lage auf der Landkarte, schon ein Gefühl dafür hat, was eigentlich so passiert auf der Welt oder wo es sich positioniert. Ich habe ja auch 10 Jahre in der EU gearbeitet, da habe ich auch mitbekommen, wie aktiv Österreich war, gerade in Außen- und Sicherheitspolitik, darin die Agenda mitzusetzen und zu bestimmen. Ich denke aber, wenn es um Sicherheitspolitik geht, ja, da gibt es, ich würde es nicht Scheuklappen nennen, aber da gibt es, glaube ich, schon so ein bisschen ein Wunschdenken. Man ist ja neutral, man ist nicht in der NATO, also wird uns auch nichts passieren. Mhm. Und also die ersten zwei Sachen stimmen, aber die Schlussfolgerung ist, glaube ich, nicht unbedingt richtig, beziehungsweise macht sie am Ende dann verwundbar eben deshalb für einen Angriff, weil sie gar nicht drüber nachgedacht haben, wie man sich schützen kann.
Ne? Sollte sich Österreich besser vorbereiten.
Genau, also die kurze Antwort wäre natürlich, ich sage das aus der Position von jemandem, der nicht in Österreich lebt, der nicht Österreicher ist. Aber ja, ich denke, es gibt auch ein tolles Buch von Franz-Stefan Gadi dazu. Man muss sich mit diesen bösen Szenarien auseinandersetzen, eben damit sie nicht passieren. Und ja, Österreich muss auch investieren. Und dann, Österreich ist zwar neutral, aber es ist natürlich auch Teil der EU. Also
Österreich ist Teil der EU. Wie stark ist denn die EU-Beistandspflicht?
Es ist ganz interessant, weil natürlich der Artikel 42.7 des Lissabonner Vertrages ist ja vergleichbar mit dem Artikel 5 des Nordatlantischen Vertrages, die Beistandsklausel. Und das ist ganz spannend, weil wir erst jetzt drüber nachdenken, aha, wie würde man den eigentlich aktivieren? Also in der NATO ist es klar, da trifft sich der Nordatlantische Rat und gemeinsam bestimmt er dann, dass der Artikel 5 da ist. Ist es jetzt beim Artikel 42.7 gar nicht klar? Würde Österreich irgendwo anrufen und sagen, ich will den jetzt haben, oder würden sich alle zusammensetzen? Also das wird jetzt gerade erstmal zu Ende gedacht, aber natürlich hat Österreich durch diese Klausel einen quasi gleich starken Schutz, wie wenn es in der NATO wäre. Ja. Also ohne die USA, aber von den anderen Europäern.
Ja, manche sagen sogar stärker als die NATO-Klausel.
Es ist nicht ganz so im Konjunktiv geschrieben wie die NATO-Klausel. Die NATO-Klausel ist tatsächlich sehr vage geschrieben. Ja? Also nicht so stark, dass man, das ist kein Automatismus, das wird gerne so dargestellt, das stimmt aber nicht. Aber ja, der 42.7 ist da schon ein bisschen stärker.
Reden wir ein bisschen über die Wirtschaft. Die globale Situation wirkt sich auf die Wirtschaft aus. Lieferketten, die nicht mehr funktionieren, gestiegene Ölpreise, gestiegene Gaspreise, Energiekosten an sich, Energieknappheit. Welche Verantwortung hat denn die Wirtschaft, haben die Unternehmen in dieser Situation?
Das ist natürlich alles entscheidend. Also kein Staat kann funktionieren ohne eine starke Verteidigung und ohne Wirtschaft. Ne? Und die zwei hängen dann ein Stück weit auch zusammen. Aber wenn man jetzt ganz schaut, also in die längere Zukunft, ja, so 2035 oder sogar 2050, wir sind in einer entscheidenden Phase des Umbruchs, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch. Und die Wirtschaft ist natürlich, also Sie haben gerade Lieferketten angesprochen, es geht natürlich jetzt um, das haben wir auch in der Pandemie gelernt, ja, dass es vielleicht nicht so gut ist, dass man bestimmte kritische Güter jetzt einfach von überall aus der Welt bestellt, nur weil sie dann billiger sind. Also da ist eine geopolitische Komponente, es gibt auch eine Klimawandelkomponente, einfach weil die Seewege nicht mehr alle so sicher sein werden wie vorher. Gerade die Meerenge von Malakka zum Beispiel, da sagt man, durch den Klimawandel werden Stürme da viel wahrscheinlicher. Also da gibt es einiges. Und dann natürlich, was für eine Wirtschaft, über was für eine Wirtschaft reden wir hier in Europa. Ja? Und Draghi hat es ja in seinem Bericht auch ganz deutlich gemacht, ja, wir müssen mehr investieren, wir müssen innovativer sein, wir haben jetzt eine andere Bevölkerung und so weiter und KI kommt dazu. Also ich würde sagen, es passiert wahnsinnig viel, aber ich glaube auch, es ist wahnsinnig spannend. Ja? Also ich würde sagen, die Wirtschaft ist in genau der gleichen Situation, in der wir jetzt gerade sind, in der Verteidigungspolitik. Es muss viel passieren, damit wir in 5 Jahren sagen können, okay, jetzt fühlen wir uns besser, was die Zukunft
ist. Wie können Unternehmen das mitgestalten?
Also es hängt natürlich von der Größe des Unternehmens ab. Klar, je größer sie sind, desto mehr Einfluss haben sie. Ich sage immer, das Wichtigste ist, überhaupt ein Gefühl dafür zu haben, dass man nach vorne schaut. Es hängt von den Unternehmen ab. Viele Unternehmen denken gar nicht über die Zukunft nach, sondern haben halt so Quartalsberichte, Jahresberichte und machen einfach immer weiter. Aber man muss natürlich länger in die Zukunft schauen. Und eigentlich das Lustige ist, wir haben ja alle das Gefühl, die Zeit rennt immer schneller. Je schneller sie rennt, desto länger muss man in die Zukunft schauen. Eben deshalb, weil man so ein bisschen kurzsichtig oder nahsichtig eigentlich, weitsichtig wird und dann aus der Nähe nicht mehr so sieht. Also ich würde sagen, immer mindestens einmal im Jahr so einen Vorausschauprozess haben. Sich mal hinsetzen und sagen, was sind Annahmen, von denen wir ausgehen? Was ist ein riesiges Risiko, aber eine Leerstelle, die wir total unbeachtet gelassen haben? Und dann muss man die behandeln. Und dann, was sind hier für Opportunities? Was sind hier für Chancen, die wir noch ungenutzt gelassen haben? Also ich würde sagen, immer erstmal damit anfangen und natürlich immer im Austausch auch mit der Regierung, mit den anderen Unternehmen. Natürlich, klar, die Kraft ist auch in der Masse. Also da gibt es unheimlich viel Spielraum für die Unternehmen. Viele nutzen es schon, aber viele eben auch noch nicht.
Sie sind auch Zukunftsforscherin, sprechen wir mal über diesen Bereich noch kurz. Sie haben schon gesagt, Sie fangen mit Ihrer Arbeit da an, wo andere aufhören quasi, wenn andere dran sind, das im Kopf haben, dann sind Sie schon wieder woanders. Wie kann man sich Ihre tägliche Arbeit vorstellen?
Lesen, lesen, lesen und reden, reden, reden. Aber in erster Linie ist es eine ewige Suche nach Informationen, nach neuen Informationen. Und dafür, also wir suchen ja eigentlich als Zukunftsforscher immer den frisch geschlüpften Trend, ja? Also oder irgendwas, was ganz neu auf dem Markt ist sozusagen. Und das die sogenannten Weak Signals, ja, also ja. wie so ein kleines Signal, ja. Was man langsam hört. Und wo findet man die? Die findet man in Wissenschaftsmagazinen, auf Konferenzen, manchmal auch in Online-Foren, überall da, wo Innovation stattfindet. Eigentlich bin ich ein Innovationsforscher. Ich suche nach allem, was neu ist. Und vieles davon ist einfach wie so ein Radar, einfach scannen, schauen, was ist. Und mit der Zeit, es ist nicht so, dass ich da plötzlich sage, jetzt habe ich aber was ganz, ganz Tolles entdeckt. Das kann passieren, aber meistens ist es ein bisschen so Ameisenarbeit, nenne ich das, wenn man so mühsam alles zusammentut. Daraus bauen wir dann Szenarien, daraus bauen wir dann irgendwelche anderen Produkte, Reports für die Zukunft. Aber ich bin natürlich auch Managerin eines Teams. Das heißt, ein Teil meiner Arbeit ist total uninteressant für die Öffentlichkeit. Sitzung mit der Finanzabteilung, Sitzung mit der Personalabteilung und solche Sachen. Und natürlich sind wir ganz oft im NATO-Hauptquartier, in den Ministerien der Mitgliedstaaten und briefen. Also Informationen beschaffen und dann weitergeben im Wesentlichen.
In Ihrem aktuellen Buch Szenario, die Zukunft steht auf dem Spiel, laden Sie die Leser, die Leserinnen ein, selbst Entscheidungen zu treffen. Laden Sie ein, außenpolitische Entscheidungen zu treffen für sich selbst. Wie wichtig ist denn dieses Gefühl oder warum ist dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit für so viele Menschen so wichtig?
Also Optimismus, Pessimismus wird ja oft gern verstanden als quasi Aussagen über die Zukunft. Es sind aber keine Aussagen über die Zukunft, sondern es sind Aussagen über ihre Selbstwirksamkeit. Also wie positiv sie über eine gewisse Zukunft denken oder wie optimistisch sie sind, hängt davon ab, wie sehr sie denken, dass sie Einfluss darauf haben. Also wenn ich sie jetzt frage, wie optimistisch sind sie für die eigene Zukunft, dann würden sie sagen, ja, passt schon. Ne? Und für Europa schon weniger. Naja, ist ja logisch, ihre eigene Zukunft beeinflussen sie stärker als die von Europa. Selbstwirksamkeit, also man geht davon aus, wenn Sie sich die Frage stellen, das habe ich in meinem ersten Buch Zukunft studiert, die Frage, warum hat der Mensch diese Fähigkeit überhaupt, sich die Zukunft vorzustellen? Ne? Wir sind ja das einzige Wesen auf der Welt, das das hat, um in die Handlung zu kommen. Also damit man was damit tut. Und ich glaube, der Mensch also ist jemand, es ist ein Wesen, was durch die Handlung sich selber definiert, was machen möchte, was gestalten möchte. Und deswegen ohne Selbstwirksamkeit sind sie eigentlich depressiv, fallen in so eine Nichthandlung. Und deswegen fühlen wir uns dann schlecht. Also Selbstwirksamkeit, glaube ich, es gibt ja auch diesen lustigen Spruch, wir sind eigentlich gar nicht Homo sapiens, wir sind Homo prospectus, weil wir dauernd über die Zukunft nachdenken, aber am Ende, um damit Entscheidungen zu treffen. Und ganz viele Entscheidungen sind banal. Was ziehe ich heute an? Wo fahre ich in den Urlaub? Aber am Ende ist es doch dieser freie Wille, der uns zu dem macht, was wir sind.
Wie viel kann man denn als einzelner Mensch tatsächlich beitragen? Wie? Mit welchen kleinen Handlungen, die ich selbst setzen kann, kann ich das tun?
Viel mehr, als sie denken. Also ich höre das oft, dass die Leute sagen, aber ich kann ja keine Außenpolitik bestimmen. Ne? Und das stimmt zwar auf einer in einer gewissen Hinsicht, wir können nicht Putin anrufen und sagen, jetzt hör mal auf damit. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt vergleichen mit Leuten in anderen Ländern, Sie können wählen, Sie können Ihre Meinung frei äußern, Sie können Ihr Konsumverhalten verändern, Sie können demonstrieren gehen, Sie können Ihrem Abgeordneten schreiben. Also fragen Sie mal eine Person im Jemen oder in Ghana, wie die das finden, wie die ihre Außenpolitik beeinflussen können. Also natürlich ist es nicht absolut, aber jeder Einzelne kann doch was beitragen. Und dann eine Empfehlung, die ich immer habe, ist, es bringt nichts für die eigene mentale Gesundheit, sich die großen Probleme alle anzuziehen, zu denken, okay, ich muss Klimawandel lösen und Krieg und so weiter. Suchen Sie sich einen Aspekt davon aus, der Sie besonders umtreibt, und dann handeln Sie in Bezug auf den. Also wenn Sie jetzt Angst vor Klimawandel haben, dann schauen Sie mal, was ist in Ihrem Stadtteil, in Ihrer Stadt, gibt es da irgendwas, was Sie tun können? Oder wenn es um Außenpolitik geht, weiß ich nicht, wenn die Ukraine oder Gaza Ihnen besonders im Herzen liegt, engagieren Sie sich da. Wir haben Studien, die zeigen, Engagement ist, was Sie danach sich besser fühlen lässt.
Sie selbst sind persönlicher Science-Fiction-Fan. Mhm. Sie sagen auch, Sie lassen sich davon inspirieren. Wie? Was lernen Sie daraus? Was lernen Sie daraus auch für Ihre Arbeit?
Science-Fiction ist ja ähnlich wie Fantasy, aber mit einem wissenschaftlichen Anspruch, ist ja der Bruch mit der Realität. Also die Welt mal für etwas wahrnehmen, was sie nicht ist. Aber dadurch geht man in den Möglichkeitsraum. Man schaut in, was könnte denn noch alles sein. Ne? Und das ist natürlich für die Zukunftsforschung total entscheidend, weil nur so, schauen Sie, wir sind ja alle immer auf so einem Business as usual Pfad. Also wir gehen ja davon aus, es wird alles mehr oder weniger gleich bleiben. Was ja auch stimmt, vieles bleibt einfach auch gleich. Aber die Überraschung, die wohnt doch dann eher im toten Winkel. Und um in den toten Winkel reinzukommen, um über das nachzudenken, was sich vielleicht eben diese Weak Signals, was sich gerade abseits der Wahrnehmung tut, braucht man besonders kreative Outlets. Und Science Fiction ist natürlich da ganz toll. Wenn Sie sich Raumschiff Enterprise heute anschauen, dann werden Sie sehen, was da alles schon vorkommt, was es heute für uns normal ist. Computer, iPads, gerade Technologie. Aber eben auch andere Sachen, mentale Gesundheit. Also ich finde es ein sehr kreatives und interessantes und inspirierendes Feld.
Sie sprechen auch viel vom Cassandra-Effekt, sprich wir sind von schlechten Nachrichten umgeben in unserer Welt, versuchen die zum Teil zu verdrängen oder abzublocken. Welche Botschaft würden Sie den Medien denn geben?
Ja, das ist interessant, weil ich arbeite auch gerade zu einem Artikel zum Thema Ende der NATO und warum wird das immer wieder so hochgekocht. Und da kommen wir zum Schluss, dass der Mensch hat einen Negativity Bias. Also wir werden, bei Nachrichten werden wir, es ist jetzt nicht nur die Schuld der Medien, sage ich jetzt mal, sondern es hat natürlich auch was mit den Abnehmern zu tun. Unsere Aufmerksamkeit geht eher in Negativität. Ne? Das hat wahrscheinlich eine Schutzfunktion. Jetzt merken wir aber auch, dass die Demokratie geht einher mit einem Negativitätsbias. Also in der Demokratie, dieses ständige sich auseinandersetzen, ist anstrengend und wird auch als negativ wahrgenommen. Und jetzt haben wir durch das Internet und auch durch Populismus und so haben wir das jetzt Ganze in ungleich größer als früher. So. Das heißt, die Menschen dann sind noch viel mehr Negativität ausgesetzt, als, sage ich jetzt mal, vor 40 Jahren. Es gibt natürlich so erste Tendenzen, positive Botschaften, also zum Beispiel auf Instagram, ich folge da so einigen Accounts, die dann auch so gute Nachrichten, das empfehle ich übrigens sehr, kriegt man sehr gute Laune davon. Heute Morgen habe ich gelesen, dass in Amsterdam gibt es jetzt in den Kanälen sind jetzt kleine Treppen, damit Igel, die reingefallen sind, können dann nachts wieder raus. So, da kriegt man gute Laune, ja. Das hat jetzt nicht die Welt verändert, aber ich kriege trotzdem gute Laune. Aber ich glaube, der Trick ist vor allem, dass man am Ende mit einem konkreten nicht unbedingt eine Handlungsanweisung, aber doch mit etwas Konkretem oder Relativierenden einhergeht. Ja? Also nicht nur die sensationelle schlechte Nachricht, sondern auch in die Tiefe. Ich sage immer, lest lieber die langen Nachrichten als die kurzen. Ein Leitartikel, irgendwas, was in die Tiefe geht, wird am Ende mehr Wert haben, als einfach nur diese Newsbrösel, wo man sagt, jetzt ist gerade das und das passiert.
Das Rädchen, das sich ständig weiterdreht, wo nicht wirklich Inhalt drin
ist.
Und das sind quasi Ihre Tipps für Social Media auch, den Umgang mit Social Media.
Ja, man muss schon schauen, wem folge ich. Und wenn man merkt, ich kriege schlechte Laune, dann vielleicht nicht mehr folgen. Ja. Okay. Ganz einfach eigentlich. Und doch so schwer.
Okay. Sie haben vor einem Jahr in einer Keynote an der Elbphilharmonie in Hamburg gesagt, oder Sie unter den Titel gestellt, warum die Zukunft besser wird, als wir denken. Warum?
Also auch hier wieder der Negativitätsbias. Ich weiß nicht, kennen Sie das Buch Factfulness von Hans Rosling? Da beweist er eben, dass wir ständig unterschätzen, wie positiv die Welt sich eigentlich verändert hat in den letzten 50 oder 100 Jahren. Wenn man jetzt Leute befragt, was denken sie, wie viele Mädchen auf der Welt gehen zur Schule, wie hoch ist Kindersterblichkeit und so weiter und so weiter. Die Leute überschätzen immer das Negative und unterschätzen das Positive. Und deswegen, also gibt es durchaus Grund zu der Annahme, dass wenn wir, und das ist der wichtigste Teil, ist, wenn wir uns weiter reinhängen. Ne? Ich glaube, die Leute würden sich wünschen, dass es einfach von alleine immer alles besser wird. Aber es wird besser, weil wir uns dafür engagieren, weil wir daran arbeiten. Wenn wir das weiter tun, haben wir natürlich eine gute Chance, dass wenn ich mit grauen Haaren im Rollstuhl oder im Schaukelstuhl sitze, dass ich dann keinen Alzheimer habe und dass ich immer noch aktiv am Leben teilnehmen kann und dass es nicht keinen Krieg gibt. Ne? Also da gibt es diese Möglichkeiten stehen alle im Raum, aber jetzt da sind wir im Thema Selbstwirksamkeit. Menschen wollen auch nicht immer selbstwirksam sein, sie wollen auch nicht immer Verantwortung haben für die Zukunft. Und deswegen ist es absurderweise ein psychologischer Kniff, Cassandra, sich aus der Sache komplett rauszunehmen, zu sagen, okay, es wird einfach alles schlecht, dann muss ich nämlich gar nichts machen. Also deswegen ist es am Ende, komme ich immer bei der Eigenverantwortung raus für die Zukunft. Sie kann durchaus gut werden, nicht perfekt, aber sie kann gut werden, wenn wir uns dafür engagieren.
Vielen Dank, Florence Gaub, für diesen doch sehr optimistischen Blick in die Zukunft.
Dankeschön.
Mit welchem Gefühl blicken Sie in die Zukunft, liebes Publikum? Teilen Sie uns doch Ihre Gedanken mit in den Kommentaren. Wenn Sie unseren Kanal abonnieren, freue ich mich. Und auch, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dann.